Und damit willkommen zu Episode 2 hier im Podcast Zukunft Pflege. Der Podcast, der das Ziel hat, für noch mehr konstruktive Dialoge zwischen allen Beteiligten in einem Pflege- und oder Seniorenheim zu sorgen. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne und in dieser Episode legen wir das Hauptaugenmerk auf die Themen Kosteneffizienz, Investitionsvermeidung und Nachhaltigkeit. Und ja, diese drei Begriffe, die stehen in einem gewissen Widerspruch zueinander. Und genau das zeigt bereits jetzt, wie umfassend die Beantwortung folgender Frage ist. Nämlich, wie schafft man es, ein Seniorenheim wirtschaftlich zu führen. Und auch in dieser Folge bin ich nicht alleine am Mikrofon, sondern begrüße wieder Arndt Zimmermann von Strothmann.
Moin Ulf.
Moin Arndt. Und du merkst, diesmal habe ich Strothmann gleich richtig ausgesprochen.
Ja,
super. Ne? Ich lerne.
Mega.
Also ich lerne. Und wir lernen, glaube ich, in dieser Folge auch eine ganze Menge zusammen. Insbesondere über Wirtschaftlichkeit in Seniorenheim. Und wenn man solche Begriffe hört, wie Kosteneffizienz, Investitionsvermeidung, Nachhaltigkeit. Ich sag's mal mit Hamburger Humor, das löst ja in der Summe der Begriffe jetzt nicht unbedingt so die schönsten Bilder aus. Und vielleicht sagt man auch, ich glaube, ich skippe mal auf die nächste Episode und anderen Podcast. Aber es lohnt sich wirklich mal hinzuhören, weil ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, eigentlich ist das doch in deiner Branche, in der Logistik, jeden Tag genau das Thema, diese Sachen zusammenzubekommen. Und irgendwann, also irgendwie scheint es ja auch was unglaublich Faszinierendes daran zu geben, sonst würdest du deinen Job ja auch nicht so lange machen.
Ja, das ist so. Aber ich sag mal, zumindest die Themen Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit, die begleiten uns auch täglich. Ulf, ich kenne dich jetzt lang genug, um zu ahnen, worauf du hinaus willst.
Ist das so offensichtlich für dich gewesen?
Ja. Wenn du mich also jetzt fragen möchtest, wie diese Themen auf die Branche der Seniorenhilfe übersetzt werden können, fragen wir besser mal wirkliche Experten.
Ja, gerne.
Und zwar am besten jemanden, der beide Welten auch sehr, sehr gut kennt. Ich habe in einem meiner Gespräche mit Betreibern und Vorständen Klaus-Peter Schulz kennenlernen dürfen. Mhm. Vielleicht kurz zu seiner Vita. Klaus-Peter Schulz war in seinem ersten Leben erfolgreicher Unternehmer, hat in einer sehr hart umkämpften Branche gearbeitet und dann hat er sein Unternehmen in der Getränkelogistik verkauft, sehr erfolgreich verkauft, hätte es sich gut gehen lassen können. Und dann erzählte er mir, dass er durch einen Freund auf die Branche aufmerksam wurde, weil er ihn ansprach nach dem Motto, du kennst dich doch mit Sanierung von angeschlagenen Unternehmen ziemlich gut aus.
Also die Branche der Seniorenheime.
Ja, genau die. Und mittlerweile ist er selber Inhaber, Betreiber von mehreren Senioreneinrichtungen. Man könnte wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern sagen, dass sein erstes berufliches Schaffen nur ein Ziel hatte, die Vorbereitung auf die gewaltigen unternehmerischen Herausforderungen. Und die hat er in den letzten 2 Jahren bestimmt ganz extrem erleben dürfen als Chef einer erfolgreichen Seniorenheimgruppe. Mhm. Und ich habe übrigens selten jemanden gesehen, Ulf, und gehört, der so eine unternehmerische Klarheit und Kraft hat und das gepaart mit einer außergewöhnlichen Sozialkompetenz. Also hier ist deine Frage, lieber Ulf, auf jeden Fall viel besser aufgehoben, das wirst du gleich sehen.
Noch besser aufgehoben, würde ich sagen, weil auch du hast ja mittlerweile schon einigermaßen guten Einblick bekommen, aber sehr gerne. Lassen wir ihn doch selber mal zu Wort kommen, Klaus-Peter Schulz, auf die Frage, was ihn genau an dieser Branche am Ende so gereizt hat, dass er nach dem Gespräch mit seinem damaligen Kumpel gesagt hat, ich glaube, dieser Herausforderung, der stelle ich mich.
Also ich bin schon immer sehr sozial eingestellt gewesen und kannte die Altenpfleger nur aus den Medien. Und da ist die Altenpflege, das ist vor 20 Jahren gewesen, ist die Altenpflege mal ja sehr, sehr negativ dargestellt worden. Sprich, alte Menschen kommen in ein Pflegeheim, liegen da in einem Raum, starren an die Wand, bekommen, wenn sie Glück haben, ein bisschen was zu essen und irgendwann verabschieden sie sich von dieser Erde. Und ich habe damals einen sehr guten Freund gehabt, der im Bereich der Pflegebranche sehr aktiv war, der sich mit Pflegeimmobilien befasst hat. Und der hat eine Auffanggesellschaft gehabt, die Pflegeheime betrieben hat. Und er hat mich gefragt, Mensch, so nach der Getränkezeit so gar nichts mehr zu machen, da bist du ein bisschen zu jung zu. War ich natürlich auch. Und wäre das was für dich? Und habe ich gesagt, ja, natürlich. Sozialer Bereich ist in jedem Fall sehr, sehr interessant. Und gerade die Altenpflege, die ich ja vom Grundsatz her erstmal nur negativ kenne, das muss doch auch irgendwie anders funktionieren. Es muss doch auch funktionieren, dass ich gut pflege, gut versorge, die Mitarbeiter gut behandle, finanziell und auch mit dem Rahmenprogramm und trotzdem auch eine gewisse, ich lege Betonung drauf, eine gewisse Wirtschaftlichkeit habe. Und das muss doch irgendwie funktionieren. Und so bin ich in die Pflegebranche dann reingekommen. Ich habe gesagt, ich mache das dann. Und ja, so hat sich das dann entwickelt.
So hat sich's entwickelt. Und was ich im Interview mit ihm sehr spannend fand, Arndt, ist, dass man ja eigentlich im Prinzip aus seinen kurzen Sätzen zwei Pole sehr klar heraushört. Er sagt ja auch nochmal, ich betone eine gewisse Wirtschaftlichkeit, aber auf der anderen Seite auch die Mitarbeitenden ganz klar im Fokus haben. Also zwei Pole. Das eine ist die Wirtschaftlichkeit, das andere die Menschlichkeit.
Mhm. Genau das meine ich, Ulf. Also ich finde, du brauchst immer eine ganz klare Antwort auf die Frage, wie du wirtschaftliche und betriebliche Notwendigkeiten mit den Bedürfnissen von Mitarbeitern harmonisieren kannst, um dann am Ende deine Kunden, also die Bewohner, wirklich glücklich zu machen. Ja. Das hängt halt einfach zusammen.
Ja.
Und lass uns doch mal eben weiterhören, Ulf, was Klaus-Peter Schulz uns dazu sagte, wie er das gemacht
Gerne.
Hat.
Gerne, hören wir rein.
In der Pflege ist es ganz wichtig, dass die Pflegequalität auf höchstem Niveau ist. Und wenn ich eine gute Pflegequalität habe, dann macht sich das zum einen bei der Belegung bemerkbar, sprich, ich bekomme Anfragen, ich bekomme meine Häuser voll belegt. Und auf der anderen Seite, gute Pflege bedeutet auch, das spricht sich bei den Mitarbeitern in der Mitarbeiterschaft um, und es bedeutet auch, ich bekomme Mitarbeiter. Mitarbeiter, die ich brauche, um gut zu pflegen, um auch mehr Bewohner dann pflegen zu können. Und das zusammen bedeutet, ich habe ein, das hört sich jetzt vielleicht hart an, ein volles Haus. Und ein volles Haus bedeutet, ich kann wirtschaftlich arbeiten. Nicht belegte Pflegebetten kosten mich Geld und ja, so hart wie es sich anhört, bringen ja auch keinen Ertrag. Deswegen dieser Spagat war gar nicht so der große Spagat. Die Pflegequalität zu verbessern, das war das Allerwichtigste. Und damit kam so ein Automatismus.
Und was ich dabei super, super spannend finde, ich bin auf deine Meinung gespannt, gerade betont er die Pflegequalität, ist aber die Pflegequalität nicht am Ende das, was doch am meisten Geld kostet? Also ich finde das super, super spannend. Wie kommt man ausgerechnet auf diese Aussage und wie macht das Sinn, wenn du da sozusagen noch drauf schaust?
Ich glaube, dass das wirklich sehr wichtig ist. Also vor allem den Hebel zu finden, der in diesem wirklich komplexen, ich würde fast schon sagen, kybernetischen System irgendwie die meisten positiven Effekte auslöst.
Ja, weil wenn wir den nicht finden, dann wissen wir ja letztendlich nicht, von welcher Ausgangsgrundlage wir eigentlich berechnen müssen. Ne?
Genau. Und für Klaus-Peter Schulz war es eben so, da durfte die Pflegequalität niemals leiden.
Ja.
Und ich gebe zu, das klingt im ersten Moment so ein bisschen paradox, für dich vermutlich auch, weil das ist ja schließlich auch der teuerste Hebel, den man so hat. Ne?
Ja.
Aber ich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur ergänzen, was so bei einer oberflächlichen Betrachtung erstmal paradox oder irgendwie absurd klingt, ist auf jeden Fall und immer ein Gedankenmehrwert. Vielleicht auch deswegen, weil zu viele schon an dieser Stelle aufgehört haben zu denken. Mhm. Vermutlich mit der These, ach, schließlich kann das doch eh nicht funktionieren, was beschäftigen wir uns mit so einem Thema. Mhm. Und ich kann mich übrigens ziemlich gut in die Situation hineinfühlen. Auch wir haben uns ja vor einiger Zeit die Frage stellen müssen, welche dieser vielen Herausforderungen werden unsere Branche der Foodlogistik denn dann betreffen? Und wie können wir dann mit intelligenten Lösungen die Betreiber von Senioreneinrichtungen unterstützen? Unter anderem natürlich auch zu dem Thema Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit. Mhm. Das, also egal, welche Lösung man heute entwickelt, Ulf, das wird ohne die beiden Faktoren ja gar nicht gehen. Und zugegebenerweise haben wir am Anfang gedacht, das geht bestimmt flott. Schließlich beschäftigen wir uns als Logistiker täglich mit Prozessoptimierung, Effizienzsteigerungsmaßnahmen und Co. Naja, und Fachkräftemangel ist uns ja auch nicht ganz unbekannt. Aber ich kann dir sagen, das war schon ziemlich tricky. Und wir haben wirklich vieles ausprobieren und entwickeln müssen. Und es hat echt eine ziemliche Weile gebraucht, bis wir dann so den richtigen Hebel auch gefunden haben.
Und was ich dabei so spannend finde, gerade weil du gesagt hast, dass ihr ja aufgrund eurer logistischen Expertise einen so unglaublichen Kompetenzrahmen habt, könnte man ja eigentlich der Meinung sein, na gut, das ist ein Projekt, wie viele andere letztendlich auch, da gibt es Erfahrungswerte, müssen ein paar Sachen vielleicht umgeändert werden, aber da haben wir Standards, die können wir auf eine andere Branche, wie zum Beispiel Seniorenheime draufpacken und dann haben wir die Lösung. Also warum hat es denn am Ende des Tages dann trotzdem so lange gedauert, obwohl ihr diesen extremen Kompetenzrahmen habt?
Weil mir vor allem zu Beginn überhaupt nicht klar war, was da hinter den Kulissen abläuft, aus Betreibersicht und in dieser gesamten Branche. Und das bekommt man als Außenstehender ja auch überhaupt gar nicht mit.
Mhm.
Ich kann nur sagen, Eva Lettenmeier hat uns im Interview mal ein Beispiel gegeben. Lass uns da mal eben reinhören.
Gerne.
Da ist tatsächlich das allererste Problem, dass die sogenannten Kostenträger nicht pünktlich bezahlen. Dass es Prozesse gibt, die dazu führen, dass nicht nur in Einzelfällen, ich will jetzt nicht sagen überall, aber nicht nur in Einzelfällen ein Bewohner in einer Einrichtung über Monate gepflegt wird ohne dass die dem Träger zustehende Kostenerstattung auch fließt. Das sind ganz banale Beispiele. Ein Bewohner wird aufgenommen in einer Pflegeeinrichtung, möglicherweise aus dem Krankenhaus, hat keine Angehörigen. Es muss erst eine Betreuung, eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden. Dann braucht dieser Mensch einen Sozialhilfeantrag und dann fängt das Ganze an. Die Dokumente sind, der Betreuer muss sich einarbeiten, da muss ein Gericht und so weiter und so fort. Das dauert unter Umständen Monate und wir haben auch Sozialhilfeträger. Das sind manchmal Städte, Kommunen, in anderen Bundesländern sind es die Bezirke wie in Bayern, die tatsächlich Außenstände bei uns und allen anderen Trägern haben, die existenzgefährdend sind. Also das ist irgendwie der Öffentlichkeit nicht klar, aber dass die Träger massenweise Menschen versorgen und auch betreuen und auch für deren täglichen Schutz und ihre tägliche Versorgung sorgen, ohne bezahlt zu werden, das ist etwas, was, glaube ich, erst langsam ins Bewusstsein sickert.
Das ist schon ein heftiger Satz, ne? Wenn man sich das überlegt, was das Unternehmen bedeutet.
Das hat mich wirklich überrascht. Ja. Also stell dir das vor, du bringst eine Leistung, alle Beteiligten wollen am Monatsende von dir bezahlt werden, nur du. Du bekommst deine Leistung erst Monate später bezahlt. Mhm. Und ich finde übrigens auch, das ist ein gefährlicher Eingriff in die Liquidität eines Unternehmens. Und das macht auch deutlich, wie schwer überhaupt Liquiditätsplanungen möglich sind. Also ich kann nur sagen, ich verstehe jetzt viel besser, warum die Insolvenzquote in diesen wichtigen Bereichen so hoch ist. Und erschreckend ist, dass das vom Management gar nicht beeinflusst werden kann. Also das kann nur geduldet werden.
Das wäre so ähnlich, wie wenn man sozusagen als Mitarbeiter einen ganzen Monat gearbeitet hat und dann sein Gehalt erst praktisch 3 Monate später bekommt.
Oder neun.
Ja, ist schon ein heftiger Punkt.
Ja. Und ein weiterer Punkt, auf den das Management und damit auch die Betreiber wieder auch gar keinen Einfluss haben, der aber die Wirtschaftlichkeit richtig stark beeinflusst, ist das sogenannte Personalbemessungsverfahren. Das kommt aus dem Jahr 2023. Das legt dann übrigens fest, wie viel Personal mit welcher Qualifikation stationäre Pflegeeinrichtungen einstellen müssen.
Das klingt komplex. Wir können ja mal gucken. Ich glaube aber, Klaus-Peter Schulz hatte das auch einigermaßen gut erklärt. Vielleicht wollen wir da zusammen mal reinhören, oder?
Ja, super.
Okay.
Was wir in der Pflegebranche im Moment als großes Problem haben, ist, dass wir, auch wenn es da gerade auch einen kleinen Wandel gibt, mit einer neuen Gesetzmäßigkeit, dass wir tendenziell starre Fachkraftquoten haben. Also irgendwann hat mal irgendjemand, der ganz schlau war, festgelegt, dass in der Pflege 50% der Mitarbeiter Fachkräfte sein müssen und 50% sogenannte Pflegehelfer oder Pflegeassistenten. Und von diesen Pflegeassistenten gibt es übrigens welche, die das gelernt haben, und es gibt Ungelernte. Weil irgendjemand hat mal ganz schlau festgelegt, 50% ist genau das Richtige. Und das sind Faktoren, da muss einfach sich in Zukunft was verändern. Es muss viel individueller sein, viel individueller auf das Bewohnerklientel. Wer sagt mir denn, dass 51% nicht besser wären oder 48% reichen würden oder 35% reichen oder? Ich könnte jetzt ganz viele Zahlen nennen. Es sollte sehr, sehr viel individueller sein und es sollte auch an der Qualität der Pflege gemessen werden, meiner Meinung nach. Und der Personalschlüssel beeinflusst natürlich sehr massiv auch die Personalkosten, die über das Heimentgelt ja dann auch refinanziert werden. Also sprich, auch wenn der Gesetzgeber sagt, ich erhöhe Löhne oder, damit erhöht sich automatisch das Niveau des Heimentgeltes. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch ein ganz großes Problem sein, wenn die Entwicklung so weitergeht. Im Moment in meinen Häusern haben wir eine Quote von Sozialhilfeempfängern von circa 30%. Das ist noch überschaubar. Das wird massiv nach oben gehen, wenn sich die Heimentgelte weiter erhöhen.
Ulf, man muss sich mal klar machen, was das in der Summe für die Betreiber von Senioreneinrichtungen für eine Gemengelage ist. Ja. Und gleichzeitig kommen ja noch Anforderungen der Angehörigen, der Bewohner und des gesamten Personals hinzu. Also, wie gesagt, das fand ich jetzt als Branchenexterner schon ziemlich krass. Vor allem, weil das ja in dieser Deutlichkeit und auch in allen öffentlichen Diskussionen bisher kaum zur Sprache kommt.
Und selbst wenn es zur Sprache käme, was denkt man dann wohl, ne?
Ja, also ich muss sagen, selbst wenn das jetzt öffentlich diskutiert werden würde, ich hätte die Zusammenhänge entweder gar nicht verstanden oder ich hätte vielleicht sogar gedacht, naja, da übertreibt aber einer ganz schön doll.
Ja, so ein bisschen wieder, ne? Die einen spielen sich hoch, das wird irgendwie anders dargestellt, als es in Wirklichkeit ist, also bin ich bei dir. Und was mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst war, da können wir auch gerne mal gleich reinhören, ist so, ich nehme mal ein etwas drastischeres Wort, ist so das Martyrium, das ja zum Beispiel auch entsteht, wenn Pflegesatzverhandlungen, so heißt das Wort, Pflegesatzverhandlungen geführt werden. Mhm. Auch das hat Klaus-Peter Schulz ziemlich pointiert auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das rundet den Gesamteindruck nochmal ab. Lass da eben nochmal eine Sekunde reinhören.
Mhm, bestimmt.
Wir schicken eine Kalkulation raus und die Pflegekasse überprüft die Kalkulation und gibt ein Gegenangebot. Und dieses Gegenangebot haben wir einfach nicht bekommen. Das bedeutet für uns, wir mussten einen sogenannten Schiedsstellenantrag stellen. Das heißt, wir müssen in die Schiedsstelle, wir müssen da dann verhandeln. Das wollten wir dann auch machen. Das bedeutete, dass wir diesen Antrag gestellt haben und die Schiedsstelle waren leider nicht besetzt. Wir kriegten dann die Info, ja, ist ein bisschen blöd, die ist nicht besetzt, also geht im Moment nicht. Aber schicken Sie uns doch bitte die Kalkulationsunterlagen zu, in Papierform. Und warum erzähle ich das so lang und breit? Weil ich musste sie 16-fach kopieren. 16-fach. Und wissen Sie, das passt in mein heutiges Bild in keinster Weise mehr rein. Digitalisierung auf der anderen Seite, 16-facher Ausdruck in Papierform, jeweils so ein Packen, Papier war das, das waren irgendwie 30 Seiten, 16 Mal, die wir dann rausschicken. Und das passt nicht zusammen. Und da muss sich sehr massiv was ändern.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch nochmal ein guter Punkt ist, um vielleicht an das Ziel dieses Podcasts zu erinnern. Ne? Denn es geht ja nicht um Bashing, es geht ja nicht zu sagen, die sind schuld, die machen ihren Job nicht oder was auch immer oder die machen es besonders kompliziert. Sondern es zeigt, wie du vorhin auch nochmal gesagt hast, wie unfassbar kompliziert es überhaupt ist, in dieser kybernetischen Gesamtsituation, hast du glaube ich vorhin gesagt, ne? überhaupt eine Lösung zu finden, die wirklich am Ende des Tages alle unterstützt. Also wie habt ihr das denn erlebt? Weil umso mehr man reinkommt, umso mehr merkt man ja, es gibt unfassbar viele Parameter, die durchgerechnet werden müssen, die ja auch von Menschen durchgerechnet werden müssen, um dann am Ende überhaupt noch zu irgendeiner Lösung zu kommen, die für alle Beteiligten passt.
Ja, also erstmal haben wir gelernt, Ulf, gibt nicht nur Schiedwetter, gibt auch Schiedstellen. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das unterstreicht vor allem nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine ziemliche Suchaufgabe gewesen, Lösungen zu finden, die wirklich unterstützen. Und es gibt einfach so unvorstellbar vieles dabei zu berücksichtigen. Also die Pflegequalität, die muss mindestens aufrechterhalten werden. Optimalerweise kannst du sie noch verbessern. Und dann muss man dem Fachkräftemangel ja entgegenwirken. Oder es müssen eben Lösungen entwickelt werden, die damit umgehen können, dass es keine Fachkräfte mehr gibt. Dann geht es um Budgetsicherheit, um Kosteneffizienz und alles das muss unabhängig von heutigen oder zukünftigen Vorschriften und Regularien sein, damit du da nicht nach kurzer Zeit wieder alles in die Tonne werfen musst und nochmal von vorne beginnen musst.
Und du hattest vorhin ja auch noch gesagt, es geht ja am Ende des Tages vor allen Dingen auch noch um die Menschen, die dann auch noch in den Seniorenheimen leben.
Ja, ja, klar. Das, also einer der wichtigen Aspekte, den wir ja noch nicht berücksichtigt haben und der wurde in den Interviews ja ziemlich deutlich. Ja. Es reicht ja heute gar nicht mehr aus, einfach nur wirtschaftlich zu agieren und das als Heimbetreiber und als Arbeitgeber attraktiv zu sein für die Bewohner, die Angehörigen und die Mitarbeiter. Mhm. Es geht vor allem auch um Themen, die neu dazukommen, wie Nachhaltigkeit. Das heißt, da haben wir noch eine Variable mehr, die es auch zu berücksichtigen gilt. Und ich fand das ziemlich spannend, was Klaus-Peter Schulz dazu sagte. Mhm. Also ich würde da gerne mal reinhören.
Ja, ich glaube, er hat an mehreren Stellen was dazu gesagt. Insofern suchen wir uns mal ein paar Ausschnitte raus und hören einfach mal in verschiedene Ausschnitte rein.
Ja, klasse.
Interessanterweise befassen wir uns jetzt seit einiger Zeit auch mit diesen Themen sehr viel intensiver. Und ohne dass wir es publik gemacht haben, kamen wirklich die ersten Anfragen von Angehörigen, wie wir mit dem einen oder anderen Thema umgehen. Also in der Bevölkerung wird das immer ein immer stärkeres Thema. Das ist ja auch gut so. Wir müssen sehen, dass wir weniger hochwertige Essen wegschmeißen, dass wir effektiver produzieren. Ich sage extra produzieren, weil es bei Pflegeheimen ja hier in meiner Einrichtung hier in Schwerin mit weit über 300 Pflegebetten, das ist schon wirklich, das ist ja keine kleine Küche, das ist eine Produktion. Und da müssen wir sehen, dass wir wirklich möglichst wenig Abfall haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch aus Umweltgedanken ist es natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind im Moment am Überlegen, wie wir unsere Wäscherei und die Küche wie wir das so steuern, dass wir möglichst nicht die Stromspitzen haben, dass wir möglichst, jetzt sage ich es mal, das ist jetzt ein bisschen plump ausgedrückt, nachts die Wäscherei anhaben und tagsüber die Küche anhaben oder die Hauptkonvektomaten oder wenn sie mit Strom betrieben sind, anhaben. Also da Möglichkeiten zu sehen, dass wir halt eben insgesamt von den Spitzen, die ja für uns teuer sind oder die Energie ja sehr teuer machen, dass wir die reduziert bekommen.
Und du hast gerade schon gesagt, eine unfassbare Bandbreite an Anforderungen. Jetzt haben wir noch den Parameter von Nachhaltigkeit, der auch noch mit dazukommt. Ja. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine private Party geschmissen hat, der weiß, wie alleine unterschiedlich die Essenswünsche dann auch sind und ähnliches. Also man fragt sich ja dann schon mit ein bisschen Hamburger Humor, in welchen Bereichen gibt es denn dann überhaupt noch Chancen, intelligent zu wirtschaften? Besonders dann, wenn man, und das wollen wir nochmal ganz klar sagen, wenn man dabei dann auch noch ganz klar positiv sich selber auch zu den Mitarbeitenden bekennt, weil ohne die am Ende geht es ja dann letztendlich genauso wenig. Es hängt da wieder alles miteinander zusammen. Also wo gibt es denn überhaupt noch eine Chance?
Die Frage kann man sich stellen, Rolf. Und ich sag mal, je tiefer man in diese Frage einsteigt, desto deutlicher wird eigentlich nur eins. Es wird nicht ausreichen, irgendeine Lösung zu basteln, die irgendetwas ein bisschen besser macht. Mhm. Ich glaube, bei diesen multiplen Herausforderungen und diesen Veränderungen wirklich aller Rahmenbedingungen der Vergangenheit, da brauchst du so einen richtig großen Hebel, der auch jeden Tag mindestens ein großes Problem löst. Aber der dann auch so einfach zu bedienen ist, dass jeder Mitarbeiter nicht in seinem Job entweder behindert wird oder sich permanent überfordert fühlt. Und natürlich, der dir dann noch dabei hilft, deine Prozesse zu vereinfachen, intelligent zu wirtschaften und gleichzeitig noch Aspekte wie Nachhaltigkeit mit berücksichtigt.
Ja, und jetzt lasse ich mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack, auch für Sie da draußen schon mal, denn wir saßen auch zu einem anderen Podcast hier im Mikrofon, nämlich der Podcast, der sich da nennt A la Quarto, den Namen, den hattest du vorhin schon mal gesagt. Ich lade an dieser Stelle schon mal ein, auch dort reinzuhören. Und ich weiß noch, dass ihr in akribischer Arbeit über die letzten 3,5 Jahre mit Stand 2024 für den Bereich der Bewohnerversorgung eine echt intelligente Lösung gefunden habt. Und ich erwähne das auch deshalb, weil ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Enabler für die Lösung dieser, na, wie du sie nennst, multiplen Herausforderungen, kybernetisches Gesamtproblem, die Digitalisierung sein kann. Und ich bin mir auch sicher, dass dies in vielen, wenn nicht sogar in allen Bereichen, echte Erleichterung und auch Entlastung mit sich bringen kann. Und deshalb, und weil ich auch aus anderen Projekten natürlich weiß, dass gerade dieses Thema mit großen Ängsten und Skepsis auch oftmals betrachtet wird, hätte ich persönlich große Lust, dass wir uns mit dem Thema in unserer dritten und letzten Episode beschäftigen, weil ohne die Digitalisierung wird das Ganze definitiv nicht funktionieren. Und ich bin mir sicher, ja, dass dies in vielen, wenn nicht sogar in allen Bereichen, eine echte Erleichterung und Entlastung bringen kann. Und deshalb, und weil ich auch aus anderen Projekten weiß, dass natürlich gerade dieses Thema Digitalisierung mit oftmals großen Ängsten und Skepsis auch betrachtet wird, ich persönlich hätte ja große Lust, dass wir uns mit dem Thema in unserer dritten und letzten Episode beschäftigen, weil ohne die Digitalisierung geht es nicht mehr. Das wird, glaube ich, immer klarer. Gleichzeitig gibt es aber auch noch ein bisschen Vorbehalte. Es wäre also eigentlich eine spannende Thematik. Was meinst du? Haben wir Bock dazu? Wollen wir dazu die
nächste Episode machen? Ja, das müssen wir unbedingt machen,
ja, Wolf. Und, dann machen wir das.
Aber damit wir auch da auf Expertenniveau kommen.
Da sollen wir auch bleiben,
vor allen Dingen. Ja, haben wir uns natürlich auch einen führenden Digitalisierungsexperten eingeladen. Ja. Dr. Andreas Prell. Der kennt sich aus in allen Branchen, die bereits digital transformiert wurden. Und er bereitet übrigens Unternehmen und Mitarbeiter zukünftiger Digitalisierungsbranchen darauf vor, was sie dann erwarten wird. Und ich verspreche, dass auch der dritte Teil unseres kleinen Podcasts ziemlich spannend wird. Mhm. Also aus meiner Erfahrung möchte ich noch einen Punkt sagen, der vielleicht als Überleitung wichtig ist. Ich finde, dass über Digitalisierung viel gesprochen und ganz oft, ich kann das sogar verstehen, sind die Vorurteile noch riesengroß. Aber Digitalisierung lohnt sich. Denn sie verbessert unsere Lebenswelt nachhaltig. Das gilt übrigens nicht nur für Betreiber, Manager. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter und die Bewohner. Und das ist mir wirklich wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir jetzt einfach nur Lust auf dieses Thema haben und dann fertig.
Ja.
Sondern ist auch unser Podcast, wir können es einfach mal so machen. Nee, das ist ein wirklich toller Weg, vermutlich sogar der einzige, um diesen neuen Status quo überhaupt zu erschaffen. Oder die vorhin genannte Quadratur des Kreises. Mhm. Und ich verspreche, sie trägt einfach dazu bei, also zu mehr Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung unnötiger Investitionen, schafft Unabhängigkeit, fördert Nachhaltigkeit, verbessert gleichzeitig Pflegequalität und so weiter. Also in manchen Fällen werden so sogar Dinge möglich, die man nie für möglich gehalten hätte. Also ich kann zumindest sagen, meinem Team von Alaquato ist das zumindest gelungen. Und ich werde deswegen auch überhaupt nicht müde, dafür zu werben, Digitalisierung als genau das zu sehen, als eine der ganz wenigen Optionen, die uns überhaupt bleiben, wenn sich alle Rahmenbedingungen unwiderruflich verändern und bisher etablierte Modelle deswegen auch nicht mehr funktionieren. Also ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass die besten Innovationen da entstehen, wo Technologie auch vor allem menschliche Bedürfnisse effizient erfüllt.
Dann würde ich jetzt mal sagen, das probieren wir da mal in der nächsten Episode. Legen wir das mal auf die Waagschale, gucken uns mal an, was Dr. Andreas Brill dazu zu sagen hat, was vielleicht auch Alaquato im Detail so ein bisschen mehr ist. Wir haben es jetzt 2-3 Mal angepinkt. Ich finde es insgesamt aber auch ein schönes Abschlussstatement, vielleicht mal eine Sekunde sich auch zurückzulehnen und zu sagen, okay, was ist, wenn ich mich wirklich einfach mal für die dritte Episode diesem Thema mal öffne und auch jemandem zuhöre, der, so wie du vorhin gesagt hast, in vielen, vielen anderen Branchen Digitalisierung bereits vorangetrieben hat. Und vielleicht ist das, wie gesagt, auch eine Einladung an genau Sie da draußen vor den Kopfhörern sozusagen, vor den Lautsprechern, einfach auch schon mal das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen zu suchen oder auch mit den Vorgesetzten und sich einmal über die verschiedenen Perspektiven zum Thema Digitalisierung auszutauschen, weil da wird es mit Sicherheit momentan noch eine ganze Menge Meinung geben. Und es ist ja auch wichtig, dass alle Meinungen auf den Tisch kommen. Und sollten Sie es nebenbei gesagt nicht ohnehin schon gemacht haben, dann teilen Sie doch, wie gesagt, bitte auch noch diesen Podcast auf den sozialen Medien, über die WhatsApp-Gruppe, am schwarzen Brett mit den Kollegen, Kollegen beim Sport, wie auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns gleich in Episode 3 wiederhören. Und dabei gilt schon mal eins, was, finales Statement von Klaus-Peter Schulz, was ich finde, was er prägnant auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat.
Wir werden in der Pflege nicht ohne Mitarbeiter auskommen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wenn ich alt und dement bin, dass mir dann irgendwie eine Puppe in den Arm gelegt wird, die dann mit mir spricht.
Dieses Bild fand ich tatsächlich schon fast absurd. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall wirklich festhalten, keine Sorge vor der Digitalisierung, ja, und alles Weitere dann eben jetzt in der dritten und letzten Episode hier im Podcast Zukunft Pflege. Bis gleich.